Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Sie hören Corso. Kunst und Pop. Jetzt mit Berkan. Bitte nur mit den Konsonanten geschrieben. Birken quasi. Andac Berkan Akbeyik aus Berlin-Kreuzberg. Rapper und souliger Sänger. Bekannt für ausnahmsweise gar nicht gangsterkrasse Texte. Oder bekannt auch für sein türkisch-deutsches Duett mit Herbert Grönemeyer vor gut 2 Jahren. Gerade ist sein 3. Album Drama erschienen, auf dem singt er aber weniger über interkulturelle Verständigung und mehr über Trennungsschmerz und Depression. Willkommen zum Corso-Gespräch, Berkan.
Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag.
Das alte Thema. Entsteht aus Kummer und Leid die beste Musik?
Ich weiß nicht, ob es die beste Musik ist, aber Musik und Kunst ist auf jeden Fall einer der wenigen Vorteile von Kummer und Leid, habe ich manchmal das Gefühl.
Wie läuft das bei Ihnen? Sich akut ausheulen im Text und das macht es dann besser? Oder sind die Lieder eher so das Reflektieren im Nachhinein, wenn das Schlimmste überstanden ist?
Ich glaube eher Letzteres. Also ich sage mal, der Abend, an dem ich völlig verheult irgendwo rumliege, ist normalerweise nicht der Abend, an dem ich auch den Text darüber schreibe. Das passiert eigentlich eher im Nachhinein.
Wobei es überhaupt kein Runterzieher-Album ist, ne? Die Musik hält einen eigentlich immer in Bewegung. Die macht sozusagen mehr Spaß als das, was sie erzählen. Ist das Absicht?
Das erzählen viele Leute jetzt, wo das Album draußen ist. Und es verwundert mich etwas. Es wird positiver aufgenommen, als ich dachte, dass es wird von der Stimmung her. Ich habe das Album rausgebracht mit dem Gedanken, dass es ein sehr trauriges Album einfach nur ist. Aber jetzt ist mir mehr als einmal passiert, dass Leute sagen, dass es trotzdem irgendwie gute Laune macht. Absicht war es in dem Sinne nicht, aber ich setze mich halt trotzdem hin und gucke, dass mir die Musik gefällt. Vielleicht ist es dann einfach das Ergebnis gewesen.
Sie haben stilistisch, finde ich, auch einen Ruck gemacht, so im Vergleich zum 2. und auch zum 1. Album. Das wirkt jetzt alles deutlich aktueller oder moderner produziert. Haben Sie sich gesagt, diese Songs gehören in die Charts?
Nee, mit den Charts habe ich mir das überhaupt gar nicht gedacht. Also die ersten beiden Platten waren ganz bewusst so produziert und vom Klangbild so designt, wie sie waren. Da wollte ich ein bisschen souliger, ein bisschen organischer alles gestalten, ein bisschen bandmäßiger. Und bei dem neuen Album hatte ich einfach Bock, quasi ein bisschen den modernen Sound auch mal zu machen, so was ich auch gerne selber privat höre. Allerdings war für mich der Anspruch gar nicht irgendwie damit chartrelevant oder Mainstream-mäßig anzuknüpfen. Tatsächlich finde ich, dass die Songs vom Aufbau und vom Song her an sich relativ unpoppig sind. Also für mich sind das keine typischen Pop-Hits oder so. Ich hatte einfach Bock auf das Soundbild, so wie das ist. Und ansonsten habe ich einfach nur geguckt, dass die Musik, so ehrlich es geht, meine Gefühle widerspiegelt.
Aber man ist ja vielleicht schon auch geprägt von dem, was so um einen rum auch musikalisch passiert.
Auf jeden Fall. Ich denke, man kann sich Einflüssen gar nicht entziehen, ob bewusst oder unbewusst. Und die letzten Alben habe ich quasi mich bewusst dagegen entschieden, tagesaktuellen Sound zu machen, sage ich mal. Und diesmal hatte ich halt Bock mitzumischen, sage ich mal.
Ich sagte schon, das Duett mit Grönemeyer damals, Doppelherz, das war so ein Plädoyer für kulturelle Vielfalt. Man könnte auch sagen, ein antirassistischer Song. Auf Ihrem Album lassen Sie die Politik eher draußen. Warum?
Weil in der Lage, in der ich war, so wie ich mich gefühlt habe, ich hatte so viel mit mir selber zu kämpfen, dass ich es quasi thementechnisch gar nicht aus meinem eigenen Körper, aus meiner Seele rausgeschafft habe, großartig, sondern in mir so viel abzuarbeiten war, dass ich nicht sehr viel weiter gekommen bin, bis auf 1, 2 kleine Zeilen vielleicht bei 1991.
Wenn man dann mit so einer Depressionsphase nach draußen geht, mussten Sie da auch eine gewisse Schwelle überwinden?
Im Nachhinein, ja. Also ich habe die Songs gemacht, wir haben das Album rausgebracht, man hat auch schon 1, 2 Interviews gegeben, wo man ein bisschen offener über die ganze mentale Gesundheit geredet hat. Und dann im Nachhinein war erst bei mir der Gedanke, oh, das ist jetzt draußen, die Leute werden sich das anhören. Okay. Aber gleichzeitig mit diesem Gedanken, mit dieser leichten Unsicherheit kam quasi richtig schönes Feedback von allen Seiten zurück, was es sehr leicht gemacht hat.
Wenn wir noch über eine andere Art von Rap-Texten reden, über Gangster-Texte, haben Sie schon mal ironisch gesungen, die beste PR wäre ja eigentlich für einen Hip-Hopper, sich anschießen zu lassen oder abgeschoben zu werden. Und sich haben sich so ein bisschen distanziert auf diese Weise. Sie kennen aber natürlich die Szene und haben da schon Berührungspunkte. Wie geht's Ihnen denn zum Beispiel mit dieser neuen Studie der Uni Bielefeld, der zufolge Gangster-Rap-Texte Antisemitismus befördern? Denken Sie dann, ja klar, sind auch nicht okay, diese Lyrics, oder wären Sie geneigt, die entsprechenden Jungs zu verteidigen und zu sagen, da sollen wir mal halblang machen?
Oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Also, wenn jemand sagt, in Gangster-Rap-Milieu sind antisemitische Züge vorzufinden, dann ist das was, was mich nicht sonderlich wundert. Ich glaube, das hat Hand und Fuß. Gleichzeitig, also ich komme aus Kreuzberg, ich kenne Brennpunkte, ich weiß, wie Leute reden. Natürlich ist bei sowas oft sowas wie Verschwörungstheorien, Antisemitismus, Rassismus auch in ausländischen Communities hundertprozentig vertreten. Ich weiß nicht, wie sehr das in der Musik nach außen getragen wird. Es ist auch oftmals eine Sache von Bildung. Ich meine, wir alle sind irgendwie rassistisch, sexistisch sozialisiert und auch ich arbeite immer noch dran, irgendwie an meiner Sprache, um da so wenig wie möglich, keine Ahnung, Unterdrückung zu reproduzieren. Aber ja, auf jeden Fall ist Antisemitismus, denke ich mal, in gewissen Kreisen nicht von der Hand zu weisen.
Wobei Sie wiederum in einem der neuen Songs auch den Lambo steuern, den Lamborghini und an anderer Stelle die neuen Nikes blitzen lassen. Gehören ein paar so teure Requisiten einfach dazu bei einem Rap-Album? Oder was ist das in Ihrem Fall für ein Statement? Das habe ich noch nicht so richtig einordnen können.
Also Rap ist ja erstmal komplett breit gefächert, da gibt es alles Mögliche. Natürlich ist im Mainstream voll viel der Gangster-Rap präsent, aber da gibt es auch in Deutschland ganz andere Bandbreiten. Und für uns ist es einfach was, was wir als kleine Jungs gesehen haben. Dann hat man geguckt in den Straßen, die Leute mit den coolen Autos gefahren, Rapper hatten schöne Schuhe und sahen immer fresh aus. Und man wollte sich abheben von dieser Armut, die einem umgeben hat. Ich glaube, das ist das, was woher das kommt. So. Also bei uns in Kreuzberg war das Ding so, regelmäßig zum Friseur, immer gepflegt aussehen, immer gute Klamotten. Und ich glaube, damit will man sich irgendein Stück von so einem Traum holen oder von sowas holen, was man früher nicht bekommen hat. Oder sich vielleicht auch von der Armut und den Junkies und so weiter, die ihn umgeben, man vielleicht ein Stück weit abgrenzen, um diesen, das ist dieser kapitalistische Traum, den man dann jagt, der aber vielleicht auch nur ein Hamsterrad ist, aber ja.
Sagt Berkan in Corso. Und hier ist noch einer seiner Songs aus dem Hamsterrad und dem neuen Album Drama Stress.
Handy vibriert, Kopf explodiert, du da, ich hier, was ist geschehen? So gut, grad noch, jetzt nur Chaos, schweig nicht, sag doch, es gibt nichts zu erzählen. Ich hab gerungen und gekämpft mit mir, ja, eine Flasche Hennessy hier, ja, meine inneren Dämonen vor der Tür, ich hab Angst, die Kontrolle zu verlieren, ja, ja. Ich bin überall, nur nicht hier.